Wir brauchen natürlich, auch wenn wir an die Grundlage der sozialen Marktwirtschaft denken, eine bestimmte Art von Standards, nicht nur im Sinne der Freiheit des Handels, sondern auch im Blick auf die Art des Produzierens. Und dazu gehören soziale Standards, minimale, und dazu gehören Umweltstandards. Wenn wir mit Ländern konkurrieren, in denen die Kinderarbeit normal ist, in denen bestimmte soziale Mindeststandards überhaupt nicht gelten, dann können wir nicht so wettbewerbsfähig sein und so effektiv sein unter den Bedingungen, die wir für die soziale Marktwirtschaft für notwendig halten, wie das möglich ist. Und deshalb muss es wenigstens Mindeststandards geben. Dann müssen wir immer noch im Auge behalten, wenn wir mehr wollen, wenn wir teurer sind, müssen wir immer um so viel besser sein, wie unser Bundespräsident das gesagt hat, wie wir teurer sind. Alles andere wird nicht dazu führen, dass wir noch irgendetwas verkauft bekommen. Und das wiederum zeigt, welchen Stellenwert für uns Bildung hat, Innovation hat, Kreativität hat, weil wir nur so den Herausforderungen werden begegnen können. Umweltstandards sind genauso wichtig. Klaus Töpfer wird sich daran erinnern, und ich tue es auch noch, als wir Umweltminister waren, wie man darüber diskutiert hat, WTO, wunderbar, Welthandelsorganisation, aber freier Handel ohne irgendwelche Minimalstandards im Bereich des Umweltschutzes ist genauso wettbewerbsverzerrend. Und deshalb war dies immer ein Feld, an dem man mal, was als Umweltminister nicht jeden Tag passiert, die Landwirte auf seiner Seite hatte, wenn es um den internationalen Agrarexport ging, weil denen auch sofort eingeleuchtet hat, dass der Ruin des Bodens in irgendwelchen Ländern, ich nenne jetzt mal keine, beim monokulturellen Anbau mit anschließender Zahlung von Entwicklungshilfe natürlich keine besonders vernünftige Art des Wettbewerbs ist und auch keine für Deutschland besonders sinnvolle. Drittens, soziale Marktwirtschaft bedeutet immer, dass den Unternehmen eine Verantwortung zukommt, die sie auch gerne ausüben, dass den Tarifpartnern eine Verantwortung zukommt. Ich will nochmal daran erinnern, unser Land ist bewusst nicht so aufgebaut, dass es eine zentrale Macht gibt, die alles regelt und steuert, sondern die Verantwortlichkeiten sind aufgeteilt. Wenn sie aber aufgeteilt sind, dann muss auch jeder, der Verantwortung zugewiesen bekommt, sie wahrnehmen. Das heißt, verantwortliches Handeln von Unternehmen ist eine elementare Voraussetzung dafür, dass soziale Marktwirtschaft funktionieren kann. Und die Sozialpflichtigkeit des Eigentums, die steht im Grundgesetz und die hat mit der Globalisierung ihre Notwendigkeit und ihre Gültigkeit nicht verloren. Und auch wenn sich manches mehr anonymisiert, so kann man es heute trotzdem nicht als konstitutiven Bestandteil einer sozialen wirtschaftlichen Ordnung vergessen. Und ich glaube, darüber wird man noch manche kontroverse Debatte führen müssen, denn es gibt manchmal eine gewisse Eindimensionalität, wer wen kritisieren darf. Wenn ich auf eine Wirtschaftsversammlung gehe, dann ist es selbstverständlich, dass nach anfänglichen viersätzigen Lob ein gewisser Forderungskatalog aufgemacht wird. Okay, das finde ich auch in Ordnung. Wir müssen ja arbeiten und was tun und haben auch vieles noch nicht geschafft. Aber es ist im Gegenzug nicht ganz so üblich, dass die Politik dann in der entsprechenden Art und Weise antwortet, also auch vier Sätze Lob und anschließend dann den eigenen Forderungskatalog aufbringt. Und ich glaube, dass wir darüber doch ein bisschen reden müssen. Corporate Social Responsibility heißt das im internationalen Rahmen. Das hat Kofi Annan, der frühere Generalsekretär der Vereinten Nationen, richtigerweise 1999 angeregt. Es gibt viele Unternehmen in Deutschland, ich nenne jetzt hier mal auch ein Beispiel, die Otto-Gruppe zum Beispiel, die sich diesen Standard sehr stark verpflichtet fühlen. Und ich finde den Preis für soziale Marktwirtschaft, der jährlich von der Konrad-Adenauer-Stiftung verliehen wird, ein wunderbares Beispiel, um auch Persönlichkeiten auszuzeichnen, die sich dem widmen. Denn die negative Schlagzeile ist ja heute immer besonders groß. Die positive muss hart erarbeitet werden. Und es gibt sehr, sehr viele positive Beispiele in unserem Land. Und das ist ja auch das, was wir weiterentwickeln müssen. Meine Damen und Herren, wir haben eine Vielzahl von Leitlinien in diesem Zusammenhang, auch OECD-Leitlinien, auch BDI und BDA empfehlen deutschen Unternehmen im Auslandsengagement, sich an die Standards zu halten, die auch bei uns zum Teil gültig sind. Das ist im Umweltbereich inzwischen gang und gäbe. Und das ist auch gut für den Ruf und für das Ansehen Deutschlands. Viertens, wir müssen sehen, und das hat damit zu tun, dass wir irgendwann nur noch einer von 14 sind in Europa, auf der Welt, dass wir in einen Dialog mit den Schwellenländern eintreten. Es ist nicht mehr so, dass die sogenannten G8 diejenigen sein können, die einen Beschluss fassen und damit sagen, was auf der Welt zu passieren hat. Und deshalb haben wir während unserer Präsidentschaft aus der Gruppe der G8 und der sogenannten O5-Gruppe, die nennen sich selber G5-Gruppe, also Brasilien, Mexiko, Südafrika, Indien und China, einen strukturierten Dialog, nennt man das, also eine permanente Beziehung gemacht, den sogenannten Heiligen Damm-Prozess. Die OECD ist der Organisator, also wenn man das jetzt mal menschlich erzählen will, dann heißt es nichts anderes, als dass man nicht nur einmal im Jahr zusammenkommt und sich bei einem Mittagessen austauscht, manchmal auch eher kritisiert, sondern dass man permanent über die wesentlichen Fragen unserer Welt miteinander spricht und versucht, darüber Übereinstimmung zu erzielen. Und das ist natürlich der Weg dahin, dass daraus eine immer engere Zusammenarbeit entstehen wird. Und das ist Ausdruck der Tatsache, dass die klassischen Industrieländer, so wie sie es früher gab, nicht mehr die Welt alleine sozusagen bestimmen und formen können, sondern dass die Schwellenländer wichtige ökonomische Faktoren sind, aber mit ihrer wachsenden ökonomischen Bedeutung natürlich auch in die Verantwortung hineinwachsen. Wenn wir, ich komme gleich zum Klimaschutz, wenn wir darüber reden, dann hat Europa einen Anteil von 15% an den CO2-Emissionen. Natürlich muss Europa Vorreiter sein. Aber selbst wenn wir überhaupt kein CO2 mehr emittieren würden, würden wir das Klimaproblem nicht lösen. Das heißt also, die Verantwortung muss geteilt werden, sowohl sicherheitspolitisch, außenpolitisch, klimapolitisch, was die Verwaltung der Rohstoffe anbelangt, was den Schutz des geistigen Eigentums anbelangt. Und dies müssen wir akzeptieren in dem Sinne, dass es hier nicht darum geht, dass wir anderen Ratschläge geben, sondern dass wir einen fairen Interessenausgleich finden oder, wie wir das etwas fröhlicher manchmal sagen, Win-Win-Situationen für alle Beteiligten daraus machen. Also da gibt es nicht hier irgendwie den Hochentwickelten und den, der es mal werden will, sondern das muss auf der Basis gemeinsamer Werte sein. Wir unterstützen in ganz besonderer Weise Afrika in dem Zusammenhang als einen Kontinent mit immerhin 1 Milliarde Einwohner. Wir sind in der Europäischen Union 500 Millionen, nur damit man weiß, wovon man spricht, ein Kontinent, der, wenn wir seine Entwicklung nicht im Auge halten und befördern, ein Problem nicht nur für die Menschen auf dem afrikanischen Kontinent sein wird, sondern für die gesamte Welt, mal ganz abgesehen davon, dass es in der Frage der Menschenwürde eben auch keine Teilung gibt. Es gibt die sogenannten Millennium Development Goals, also die Entwicklungsziele, die vereinbart wurden. Das ist zum ersten Mal eine Verpflichtung auch der entwickelten Länder, ganz klar zu sagen, zum Beispiel Halbierung der Kindersterblichkeit, Grundschulbildung für möglichst alle, Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria, Tuberkulose. Aber wir sind bei der Umsetzung und bei der Verwirklichung dieser Ziele, die wir jetzt, zu deren Verwirklichung wir uns verpflichtet haben, noch längst nicht da, wo wir sein müssen. Das erfordert zum einen Geld, aber es erfordert zum zweiten auch Kenntnis der Situation in Afrika. Und auch hier sind die Stiftungen natürlich wieder von allergrößter Bedeutung. Aber ich kann das jetzt nicht im Einzelnen aufführen. Die Frage, ob wir als Industrieländer, als entwickelte Länder, als Demokratien, wie wir uns bezeichnen, ob wir glaubwürdig sind in den Augen derer, denen wir unsere Werte ja auch nahebringen wollen. Diese Frage ist noch nicht positiv entschieden und wir haben noch ein weites Stück Arbeit hier vor uns. Mein sechster Punkt ist der Klimaschutz. Ich habe es eben angedeutet. Das Thema der Zusammenarbeit par excellence. Es kann kein einziges Land, kein Kontinent alleine lösen. Wir haben eine Aufgabe uns definiert oder definiert bekommen von den Fachleuten. Die haben gesagt, passt auf, wenn ihr die Erderwärmung auf etwa 2 Grad Celsius begrenzt, dann habt ihr eine Chance, mit erträglichen Anpassungskosten über die Runden zu kommen. Auch dann sind schon Anpassungskosten natürlich fällig, aber die kann man einigermaßen verkraften. Es gibt glücklicherweise jetzt diesen Stern Report, der das mal ökonomisch aufgeschlüsselt hat, der gesagt hat, wenn ihr das tut, dann wird euch das weit weniger kosten, als wenn ihr den Klimawandel ungebremst laufen lasst. Nun gibt es da viele Theorien, muss man da überhaupt was machen? Hat es nicht schon immer Klimawandel gegeben? Ja, es hat immer Klimawandel gegeben. Ich war auf Grönland, da war es mal 7 Grad wärmer und mal 7 Grad kälter. zwischen den beiden Perioden waren im Wesentlichen 25.000 Jahre. Und dann ist es auch mal 7 Jahre gleich warm oder kalt geblieben. Was damals geschafft wurde, das können wir heute in 100 Jahren schaffen. Und dazu in einer Situation der Welt, die noch nie eine solche Besiedlungsdichte gekannt hat. Jeder Küstenstreifen ist besiedelt, jeder Flusslauf ist besiedelt, also mit erheblich größeren Folgen. Und deshalb kann man es natürlich auf den Klimawandel ankommen lassen. Grönland hat das schon mehrmals hinter sich gebracht. Aber es würde uns sehr viel kosten. Und der Klimawandel ist deshalb auch eine so spannende globale internationale Aufgabe, weil es natürlich auch den Schwellenländern zum Schluss nichts hilft, auf uns mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, ihr habt nicht genug gemacht oder ihr habt die Industrialisierung in den letzten 100 Jahren falsch gemacht, weil es uns dann alle trifft und viele Schwellenländergebiete noch sehr viel stärker als die klassischen Industrieländer. Und deshalb ist es unsere moralische Verpflichtung, die Technologien zu entwickeln. Daraus kann auch wieder Marktzugewinn erfolgen. Und es ist auf der anderen Seite die Verpflichtung, ein gemeinsames internationales Abkommen hinzubekommen mit gemeinsamen Verpflichtungen. Und auch wenn das heute schwierig erscheint oder visionär, es wird keinen anderen Weg geben, wenn wir die Menschenwürde so definieren, wie wir sie definieren, dass es zum Schluss für jeden Menschen auf dieser Erde ein ähnliches Recht gibt, CO2 zu emittieren oder auch nicht. Zum Zweiten, ich sage das immer denen, die an den Klimawandel nicht glauben wollen, man tut, selbst wenn man es nicht glaubt, nichts Falsches. Denn die Begrenztheit der fossilen Rohstoffe ist so evident, dass sie einzusparen schon allein Ziel genug ist. Ich bin sehr froh, dass sich beim Klimaschutz der Geist der Diskussion verändert hat und dass wir hier auch wirklich vorankommen. Mein letzter Punkt in diesem Zusammenhang ist natürlich die sicherheitspolitische Herausforderung. Wir leben in einer Welt nach dem Ende des Kalten Krieges, die sich doch komplizierter entwickelt hat, als wir das vielleicht in den Jahren 1990, 91 geglaubt, gehofft und gedacht haben. Es gab mal ein Buch eines japanischen Autors, Das Ende der Geschichte. Der Titel schien mir damals schon ein bisschen komisch, aber es hat sich dann herausgestellt, es bleibt spannend, es bleibt aufregend und es bleibt auch herausfordernd. Und der internationale Terrorismus, das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen und die natürlich eine völlig neue ist, weil diejenigen, die unsere Art zu leben zerstören wollen, ihr eigenes Leben dabei aufs Spiel setzen. Und dieser Art zu begegnen, das bedeutet eben auch, sich für die Sicherheit Deutschlands oder Europas weit außerhalb unseres eigenen territorialen Gebietes einzusetzen. Das bedeutet auch, so wie es ein Verschwimmen von Innen- und Außenpolitik gibt, dass innere und äußere Sicherheit so nicht mehr zu trennen sind. All diese Diskussionen führen wir täglich in vielen kleinen Facetten, aber es lohnt sich vielleicht an dieser Stelle einfach auch darüber nachzudenken, dass es kein Gemeinwohl auf dieser Welt geben wird, ohne dass wir nicht dieses gemeinsame Eintreten für Sicherheit auch leisten wollen, mit all den Schwierigkeiten, die wir dabei haben. Meine Damen und Herren, wenn wir all diese Herausforderungen annehmen wollen, dann wird sich unsere Art zu leben, auch unsere Art Politik zu betreiben, ändern müssen. Aber nicht in dem Sinne ändern müssen, dass wir nicht mehr dringendst des Wertefundaments und unserer geistigen Grundlagen bedürfen. Und die können wir weiter so verwenden. Deshalb ist unser Grundsatzprogramm auch in seinem ganzen Eingangsteil nicht sehr unterschiedlich von dem, wie es war, als die Christlich-Demokratische Union gegründet wurde. Aber es muss angewandt werden auf völlig neue Umstände. Die sind herausfordernd, aber sie sind so, dass damit unglaublich viele Hoffnungen verbunden sind. Und deshalb, glaube ich, haben wir allen Grund, bei allen Schwierigkeiten Globalisierung auch als eine riesige Chance zu begreifen, so wie ich es am Anfang gesagt habe. Und wenn wir, egal ob wir katholischen, evangelischen oder noch anderen Glaubens sind, wenn wir die Fähigkeit des Menschen zu gestalten als unsere eigene Aufgabe in unserer Zeit ansehen, dann finde ich, dann leben wir in einer spannenden Zeit, die uns wirklich eigentlich nicht verdrießlich stimmen darf. Und dafür, dass das gelingt, sogar bis in ein Alter, das etwas über meinem liegt, dafür ist Bernhard Vogel ein wunderbares Beispiel. Herzlichen Dank, dass ich heute hier sprechen durfte.